Bunte Grütze, der halbwegs witzige Podcast mit Niveau, Tiefgang und Vanillesoße. Von uns mit Tobi und Flo.
Hallihallo, liebe Freunde der leichten Unterhaltung, da ist der Tobi mit einer neuen Ausgabe von Bunte Grütze und bei mir, wie immer, der Mann, wo ich überhaupt gar nicht weiß, wann der überhaupt das letzte Mal im Kino war, der Flo.
Gemäue, und das ist noch gar nicht so lange her, dass ich im Kino war.
Ja, wann warst du in welchem Film?
Es war in der Sneak Preview vor ein paar Wochen und da habe ich einen gar fürchterlich mittelmäßigen Film gesehen mit dem Namen Tell.
Tell, noch nie gehört? Tell mir doch mal, worum geht's denn?
Um den Wilhelm.
Ach, dieser Tell, ja. Der mit dem Apfel auf dem Kopf, den er runterschießen muss mit der Armbrust, glaube ich.
Richtig, genau
der. Und da gibt's doch auch dieses legendäre Trompetenstück dazu.
Ja, richtig.
Ne, von
und so.
Wer hat's geschrieben?
Schiller.
Echt?
Schiller hat Wilhelm Tell geschrieben.
Die Ouvertüre von Wilhelm Tell.
Ja.
Von diesem Stück. Wer hat diese Titelmelodie geschrieben? Ja, das ist wirklich Schiller gewesen.
Nein, Schiller hat Wilhelm Tell geschrieben. Das Stück.
Das ist das Stück, ne?
Ja. Und jetzt willst du wissen, wer das Intro zum Stück geschrieben hat.
Genau, und das müsste Rossini gewesen sein.
Ja, bei dem klingt ja alles so.
Ja, so mit Gewalt.
Ja.
Das ist auf jeden Fall ein Megastück. Ja, also der Film war nicht so der Hammer?
Nee, der Film war, ich sag mal, eine stabile 3. Ja, minus okay. Vielleicht.
Das ist okay. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal im Kino gewesen bin. Ich wollte so gern immer mal gehen. Wenn aber was gelaufen ist, was auch uns beide hier interessiert hätte, dann war meistens das zeitlich nicht machbar einzurichten. Weil dann siehst du das Kinoplakat im Vorbeigehen und denkst dir dann so, oh ja, und siehst so, oh, der läuft nur noch heute um 15:30 und es ist schon 4.
Genau.
So war das irgendwie in letzter Zeit immer. Weil die haben ja jetzt unter anderem, sind ja, in Amerika ist das ja so, dass da immer die Rechte an bestimmten Copyrights frei werden, in die Public Domain übergehen, sprich öffentlich zugänglich sind. Und unter anderem war das jetzt bei Popeye der Fall, bei Winnie Pooh und bei Mickey Mouse.
Okay.
Das heißt, jeder darf die Charaktere dann nutzen. Und Disney hatte für Mickey Mouse sogar noch irgendwelche Verlängerungen rausgehandelt, die aber jetzt auch nicht mehr greifen. Die hatten das schon wesentlich länger, als es ursprünglich mal angedacht war. Und dann haben die Leute sind dann hergegangen, haben Filme gemacht mit Popeye, Winnie Pooh, Mickey Mouse und haben dann so Horrorfilme draus gemacht, wo jetzt Popeye From Sailor to Slaughter, wo er halt so ein Killer dann ist. Und Mickey Mouse, was jetzt bei Mickey Mouse frei wurde, ist ja nicht Mickey, wie man sie heute oder wie man ihn heute kennt, sondern Mickey aus seinem allerersten Auftritt in dem Schwarz-Weiß-Film noch.
Ach, Steamboat Willie. Mhm.
Genau, und da haben jetzt auch welche einen Film gemacht, Steamboat irgendwas. Und da ist auch Mickey dann so ein Killer-Monster.
Toll.
Finde ich eine super interessante Idee. Einfach auch, weil halt so ein Copyright-geschützter Charakter dann einfach Public Domain ist. Und dann kannst du damit machen, was du willst. Jetzt wird in den nächsten Jahren noch irgendwann Batman aus Detective Comics Public Domain. Mhm. Ne? Und bin gespannt, was die Leute dann daraus machen. Ob es dann endlich mal einen guten Batman-Film gibt wieder.
Ich wage es zu bezweifeln.
Ne? Der letzte gute, wenn du mich fragst, war hier Batmans Rückkehr von 92 oder wann der war.
Findest du wirklich?
Ja, die anderen habe ich nicht so gefeiert, nicht so gefühlt. Es gibt so tolle Comics, aber die Filme haben mich nie abgeholt so.
Also ich finde hier die Nolan-Trilogie finde ich schon gut.
Vor allem der letzte. Von Anfang an, der letzten finde ich von den dreien am schlimmsten. Das holt mich kein wieder ab, das langweilt mich zu Tode. Ja. Das ist mir alles, gut, muss man dazu sagen, es ist mir alles zu realistisch gehalten.
Ey gut, das ist wohl wahr, ja.
Bin jetzt auf den neuen Superman-Film gespannt, der jetzt auch nächsten Monat rauskommt, also im Juli, ne?
Richtig.
James Gunn kriegt da jetzt schon ganz, ganz viel Hate, der Film, auch wenn ihn noch niemand gesehen hat. Das ist ja so diese neue Mode des Internets,
ja,
dass
natürlich.
Man Dinge schon verurteilt und verhasst, bevor sie überhaupt draußen sind. Und ich kann immer nur an eure Vernunft abonnieren und sag, geht einfach rein, guckt's euch an und macht euch dann eine Meinung. Habt vor allem nicht zu viel Erwartungen dran. Das funktioniert bei mir immer so gut. Wenn ich nichts erwarte, ist meistens gut.
Das ist richtig. Das ist, also ich sage mal gerade auch, und das war jetzt wiederum mein Glück bei den Batman-Filmen. Die haben mich doch, also hier die Nolan-Trilogie, der erste Batman Begins, der war so, geht so. Heath Ledger als Joker war auch okay.
Ja, ihn fand ich ganz gut, aber Auch da muss ich ganz kurz, der beste Joker für mich ist der aus der Spielreihe, Videospielreihe Arkham. Ja, das ist ein richtig geiler Joker. Und der wird im Original, auch wie in der Zeichentrickserie gesprochen, von Mark Hamill, den wir ja als Luke Skywalker kennen. So. Ja, der spielt einen richtig geilen Joker.
Also Spielereihe habe ich so nicht registriert. Bin da eher in den Filmen. Da muss ich aber ganz klar sagen, also aus Traditionsgründen ist es halt schon Jack Nicholson. Das finde ich, ist ein toller Joker. Ich finde aber, dürfte dir auch wieder zu realistisch sein, Joaquin Phoenix als Joker finde ich schon auch geil.
Also den ersten Film fand ich klasse. Wenn man da halt nicht so rangeht, dass es diesem Batman-Canon da angehört, sondern dass es ja, wie es bei DC selbst heißt, ein Film aus der Elseworld-Reihe ist, sprich anderes Universum, andere Realität. Im ersten Film mega klasse. Ja, aus psychologischer Sicht unglaublich tiefgründig, hammermäßig gut. Und der zweite soll ja komplett für die Füße gewesen sein, den habe ich überhaupt gar nicht gesehen.
Ich habe ihn gesehen, eben aus gleichen Gründen, wie du gesagt hast, gibt der Sache erstmal eine Chance.
Ja.
Nee.
Ja, ne? Nee. Und dann fragt man sich dann halt immer, warum? Weil oftmals ist es ja so, dass die kreative Vision dahinter passt, aber dann irgendwelche Studio-Executive meinen, da muss man jetzt hergehen und muss mal gucken, das muss alles anders sein und dann ist es plötzlich, ich sag mal jetzt salopp, der letzte Rotz.
Richtig. Ja. Da habe ich mich dann auch gefragt, also warum lassen die da die ganze Zeit jetzt rumsingen? Warum ist das plötzlich ein Musical-Verschnitt?
Ja.
Und ich nehme jetzt den Leuten einfach das Ende vorweg. Am Ende wird er abgestochen.
Damit es ja keinen dritten Teil geben muss?
Naja, nee. Also der Kerl, der ihn absticht, ist, der lacht halt saubläht daher. Also ich könnte mir vorstellen, dass es quasi ein Anschluss-Joker ist.
Ja. Ja, weil Bruce Wayne war im ersten Film ja noch ein Kind.
Genau, richtig.
Vielleicht ist das ja dann, soll das ja dann der richtige Joker sein, der einfach nur inspired by ist.
Genau.
Aber du hast so einen großartigen Film, hat der nicht sogar Oscars gewonnen, der erste?
Ich glaube. Einen
großartigen Film und hast die Möglichkeit, weil er ja auch viel Geld eingespielt hat, was ja auch nicht mehr so üblich ist in der heutigen Zeit, hast du die Möglichkeit, das nochmal zu wiederholen, indem du genau diese Themen, die du da hast, einfach weiterverfolgst und machst es dann nicht, machst dann was anderes. Da habe ich aber auch aus künstlerischer Sicht gelesen, soll tatsächlich absichtlich so gemacht worden sein, um halt den Leuten direkt den Spiegel vorzuhalten, dass der Film quasi der Joker ist, der das Publikum verarscht. Aber gut, ich muss ihn mir ansehen, da kann ich mir jetzt kein Urteil dazu bilden.
Dass der Film ist der Joker, das Publikum
verarscht. Der Film ist der Joker und verarscht dann das Publikum, ja. So, warte mal, oh, guck mal, hat hier 2020 hat er Oscars bekommen, der erste Joker-Film. Für beste Hauptdarsteller, beste Filmmusik, bester Film, beste Regie, beste Kamera, bestes Kostümdesign, bestes adaptiertes Drehbuch, bestes Make-up und beste Frisuren, bester Schnitt, bester Tonschnitt. Das heißt, das sind 11 Oscars gewesen.
Krass.
Für diesen Joker-Film.
Das sind nicht wenige.
Nee, das ist also 11 Oscars. Ich glaube, da braucht man sich nicht zu verstecken.
Da gibt's nicht viele Filme, die da mitkommen. Titanic zum Beispiel kam da, glaube ich, mit 13 oder so.
Ja.
Und aber es gibt nicht viele, die so mega abgeräumt haben.
Das ist richtig. Ja, das, aber ganz kurze Sache nebenbei noch. Was mir aufgefallen ist, wenn ich mal so selber in die Folgen reinhöre von unserem Podcast, könnt man euch mal da draußen, die ihr das hört, liebe Grüzianer, ein Trinkspiel anbieten. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich sehr oft sage, weil ich so schnell denke, dass ich mitten im Satz immer mal eine kurze Pause brauche, um zurückzufinden zu dem, was ich ursprünglich sagen wollte. Wenn ihr jedes Mal einen kurzen nehmt, wenn ich oder sowas sage, dann schauen wir mal, ob ihr die ersten 10 Minuten übersteht. Gleiches könnte man beim Flo machen, wenn er schmatzt. Weil das ist nämlich jetzt, also du schmatzt so viel beim Reden, als hättest du so einen trockenen Mund.
Ich?
Dann immer wenn du den Mund aufmachst, geht's erstmal so. Ja, genau. Da könnte man dann, wenn du das machst, könnte man Bier trinken dazu. Also probiert's gerne aus und berichtet davon.
Jetzt, wenn wir das wissen, mache ich das natürlich mit Absicht.
Das ist mir schon klar. Ja, werden wir wieder viele Hörer verlieren, andere wiederum dazugewinnen. Ach, steh so Schmatzgeräusche, das gibt's nur bei denen im Bunde Grütze. So, ihr Lieben, Themenwechsel. Wir haben uns gedacht, weil wir ja jetzt über die Filme mal ein bisschen gebabbelt haben, dass wir mal reingehen und uns über ein Thema unterhalten, was uns beide sehr am Herzen liegt. Und zwar sind das Filmmusiken. Und zum Thema Filmmusiken hatten wir ja auch eine, ich will nicht sagen Meinungsverschiedenheit, aber eine unterschiedliche Definition, was das Benennen von Soundtrack und Score angeht. Flo?
Ja. Der Tobi hat mich ein bisschen verwirrt, als er der Meinung war, dass Score der rein komponierte Teil für einen Film ist, also schließlich der Instrumentalteil, und Soundtrack sei die zeitgenössische Popmusik, die zu einem Film gehört, die nicht explizit für den Film komponiert sein muss, aber kann.
Richtig? Genau, so habe ich das interpretiert. Ja. Wobei man ja natürlich jetzt, nachdem wir das bisschen ausdiskutiert hatten, sagen könnte, jeder Score ist ein Soundtrack, aber nicht jeder Soundtrack ist ein Score.
Richtig.
Ja,
das wäre nämlich, das war nämlich mein Ansatz quasi, dass ich, bei Score habe ich dir ja recht gegeben, also Score ist die Instrumentalmusik, die für den Film komponiert wurde, während die Lieder, die einem Film angedockt werden, dass die zum Soundtrack gehören und Score gehört aber auch zum Soundtrack. Und Soundtrack ist quasi der Überbegriff für Score und zeitgenössische Musik.
Ja, und auch vollkommen gleich, ob die Lieder eben ausgewählt wurden für diesen Film oder halt auch explizit geschrieben wurden von dem Film. Richtig. Ich habe mal nur damals drauf, wegen Yellow Submarine von den Beatles, der Film, da gibt's zwei Alben dazu, ne? Ich versuche so gerade mal schnell zu googeln. Also es gibt einmal das Album Yellow Submarine, Yellow Submarine mit dem Official Soundtrack, wo dann eben die ganzen Beatles-Songs drauf sind. Und dann gibt's nochmal Yellow Submarine, das Album, wo dann der komplette Score dann drauf ist, den der George Martin orchestral beigesteuert hat.
George Martin?
Aber auch, ja, George Martin war ja der Produzent der Beatles.
George Martin, der von...
Der von den Beatles, ja.
Ja, der von Game of Thrones.
Nee, das war, das George Martin ist der, der als auch unter anderem einer der fünfte Beatles gilt, weil er nämlich die alle produziert hat, bis auf das Album Let It Be natürlich. Das hat der gemacht, der auf der John Lennon geschossen hat. Also ne, er hat ihn nicht erschossen, er hat nur nach ihm geschossen, weil er sich bei der Aufnahme so aufgeregt hat. Wie hat er ihn geheißen? Den gibt's auch Prozesse und alles. Der so berühmt ist für seine Wall of Sound. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Auf jeden Fall bei diesem Soundtrack-Album ist es so, dass auf Seite A, damals die Schallplatten, denn die musste man noch umdrehen, Seite A hatte dann Beatles-Songs drauf und Seite B hatte dann Orchestral Film Score, ne? Und da stand dann auch Side 1, Songs from the Film, also quasi Soundtrack, und Side 2, Orchestral Film Score, hat sich das genannt. Und da dachte ich einfach, okay, Score ist die orchestrale Arbeit, die Komposition für den Film. Und der Soundtrack sind eben die Songs, die im Film vorkommen. Ich habe auch eine sehr sexy, gerade erst aufgestandene Stimme, finde ich heute.
Ob da jetzt irgendeiner von uns in irgendeiner Form recht hat oder nicht, ist schnurzpiep egal. Wir nennen es einfach Filmmusik und gut ist.
Genau. So sieht's aus. Und dann haben wir für heute mal ausgewählt. So, es war ja ganz, ist ja generell schwierig, weil wir lieben ja Filmmusik. Es ist schwierig, das ein bisschen zu reduzieren. Ich glaube, du hast gesagt, 5 Titel,
genau.
Ultimatives Best-of für jeden.
Ja.
Ne, das war sehr, sehr schwierig. Ich habe jetzt mal eine Mischung gemacht aus Soundtracks und Scores. Und du hast nur Scores gewählt.
Richtig. Weil ich finde einfach, dass, also es gibt auch hier und da ganz gute Musik, die jetzt nicht extra dafür komponiert wurde. Aber für mich ist das halt einfach Musik.
Ja, aber das macht ja den Film letzten Endes auch aus. Stell dir mal zum Beispiel die Star Wars Filme ohne Musik vor.
Ja, aber stell dir Star Wars Musik, stell dir den Star Wars Film einfach mit irgendwelchen Queen-Titeln vor.
Ja, genau so. Ja,
also, nee, es braucht halt schon gelegentlich Filme, und da sind wir jetzt hier beim Beispiel Joker wieder. Ja. Da ist der Hey Song. Kennst du den?
Das Heulied oder?
Nee.
Von
Gary Glitter, glaube ich.
Ach, den kenne ich von Leader of the Gang.
Ich glaube, weil dieses Lied kommt da ja auch grandios drin vor, oder aber auch Smile.
Hören wir doch mal kurz rein, wenn ich es finde. Das ist hier ein Album, The Hey Song, Rock'n'Roll Part 2.
Ja.
Ist es vielleicht, dass der Titel Rock'n'Roll Part 2 heißt?
Ja, kann sein.
Schauen wir doch mal. Sag mir, ob es das ist.
Genau das ist es.
Und das ist in welcher Szene beim Joker? Ist das, wenn er auf der Treppe tanzt?
In der Tat.
15 Sekunden dürfen wir spielen.
Gehen wir mitten rein, spielen wir mitten rein.
Okay.
Und da kommt dann des Öfteren die Stelle mit Hey!
Ah ja.
Genau, ja. So, und das ist natürlich insgesamt ein relativ bekanntes Lied, wobei Gary Glitter und seine nebenthematischen Eskapaden, die lassen wir mal außen vor, ist ein ganz anderes Thema. Aber dafür ist der Film übrigens auch kritisiert worden, dass man Musik von Gary Glitter gewählt hat, aber egal. Aber das ist halt so ein Lied, das passt super in die Szene und ist daher auch ganz gut, von mir aus völlig in Ordnung, ja. Gibt aber andere natürlich. Filme, wenn ich mir das jetzt in Indiana Jones oder Star Wars vorstelle. Nein.
Nee, absolut, absolut nein. Auf der anderen Seite ist dann da immer die Frage, wenn man es tatsächlich schon immer so gekannt hätte, dann wird es einen wahrscheinlich auch nicht stören. Aber vorstellen jetzt so, wie ich die Filme kenne, wie sie sind, auf gar keinen Fall.
Kennst
dann
du?
Gibt's natürlich auch Filme, wo das Ganze extrem übertrieben wird. Thema Top Gun. Ich habe den Film nicht ganz gesehen. Der lief mal so im Hintergrund, als ich bei Freunden zu Besuch war. Und da lief permanent dieses eine Lied da, aber so wirklich eine unfassbare Abnutzung dieses Titels, der eigentlich ganz schön ist. Irgend so eine typische 80er-Ballade, die aus dem Film auch bekannt wurde. Mhm. Ne, das war, also da, in jeder Szene, da fährt er mit dem Moped, da kommt das Lied. Dann geht er zu seiner Uschi, dann kommt das Lied.
Geht mir ähnlich bei Herr der Ringe. Übrigens auch ein, finde ich, insgesamt sehr guter Soundtrack vom Howard Shaw.
Howard Shaw, ja. Howard Shaw übrigens auch Produzent, musikalischer Produzent, glaube ich, bei Saturday Night Live gewesen.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall.
Hier, ganz kurz wegen Top Gun, das war dieser Titel hier, den wir sofort kennen. Ja. Ich spreche mal ab. Also in jeder effing Szene.
Genau, und hier bei Herr der Ringe finde ich natürlich dieses klassische Thema von Howard Shaw, dieses
Alle fünf Minuten freue ich mich aber immer riesig, wenn es kommt, weil gefühlt die Spanne zwischen diesen musikalischen Höhepunkten ewig ist. Ja, also gut. Herr der Ringe kann ich mittlerweile mit meiner aktuellen Aufmerksamkeitsspanne gar nicht mehr schauen, weil es mir einfach zu lange dauert. Wir haben jetzt seit 5 Jahren vor, mal die Hobbit-Reihe komplett zu schauen. Keine Chance.
Bist du quasi so ein klassisches Social-Media-Victim?
Das weiß ich nicht, ob ich das so sehen würde, weil ich mich doch relativ wenig auf Social-Media bewege und auch diese Kurzvideos da eigentlich gar nicht so feier. In letzter Zeit auf YouTube schon, weil... Da kannst du halt einfach mehr, aber ich bin ein Freund davon, in kürzester Zeit viel zu machen. Ja, weil ich kann mich dann nicht mehr drauf konzentrieren, weil ich dann wieder denke, weißt du, du guckst irgendwas, was voll lang ist. Dann guckst du so nach links und denkst so, oh, hier könnte mal wieder gestaubsaugt werden. Oder, ne, und dann mache ich halt lieber das, als da so ewig vor so einem Film da rumzuhängen. Und ich fühle mich dann wesentlich produktiver, wenn ich dann 5 Folgen von einer Serie, wo eine Folge nur 20 Minuten dauert, gucke, anstatt eine Folge, die eine Stunde dauert. Mhm. Deswegen trinke ich auch unglaublich lieber Kölsch als anderes Bier, weil du halt so 20 Bier abschütten kannst, während du so beim anderen dann 2 drin gewürzt.
Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich dieser Logik so folgen kann. Also
du wirst jedenfalls sehr leise gerade.
Ich merke es, ich muss gerade mal gucken. Bin ich hier überhaupt noch richtig?
Hast du wieder drüber rumgespielt?
Ja, ich habe gespielt, aber eigentlich dachte ich, gut gespielt zu haben. Ist besser?
Nee.
Jetzt?
Bisschen?
Jetzt?
Du musst aber auch ins Mikro reinreden, wenn du
jetzt
mich fragst. Ja. Ja, da ist er.
Ja, so. Pass auf, das kriegen wir, machen wir nochmal anders.
Ich bin nicht begeistert.
Wie komme ich da hin? Aber wir sind doch eigentlich beim Thema Filmmusik. Du kannst doch bei der Gelegenheit einfach schon mal den ersten Track einspielen, während ich hier rumtechnisiere.
Hast du einen besonderen Wunsch?
So, hier, nimm doch deinen ersten.
Okay, mein erster Track.
Deinen ersten Track, ja.
Kiss mit Detroit Rock City. Aus dem gleichnamigen Film Detroit Rock City kam natürlich in vielen weiteren Filmen vor. Man erinnert sich zum Beispiel an die Guitar Hero Szene aus Der Kaufhaus Cop mit Kevin James. wo er nämlich diesen Titel auch auf der PlayStation-Gitarre gespielt hat.
Mhm, ja. Jetzt bin aber ich aber mich, richtig laut.
Für mich hat das Ganze angefangen mit dem Film Detroit Rock City, der auch von Kiss-Bassist Gene Simmons produziert wurde, wo es auch unter anderem um Kiss geht. Das war nämlich der Film, der, ich sag mal so, mein Leben grundauf verändert hat. Zumindest was Musik angeht, weil für mich gab es damals nur AC/DC und wegen denen habe ich auch angefangen, Gitarre zu spielen und so. Und dann habe ich immer montags abends, wo noch montags abends TV Total kam. Ja. Da kam nämlich erst die neue Folge Simpsons, dann Futurama und dann TV Total. Das habe ich mir immer aufgenommen, ne, dass man bei Zeit ins Bett gehen kann. Ich war, glaube ich, noch schulpflichtig zu der Zeit. Und dann waren wir einmal Ferien und nach TV Total, was ich während ich es aufnahm, guckte, kam dann auf einmal so das New Line Cinema Logo mit einem Abgeh-Gitarren-Lick im Hintergrund anstatt der typischen Fanfare. Und der Film nannte sich Detroit Rock City. Und ich sagte, okay, Rock ist schon mal gut, ist bestimmt ein geiler Film, nimmst du einfach mal auf. Und am nächsten Tag habe ich mir den Film dann angeguckt und Musik war für mich nie wieder dasselbe, weil einfach in diesem Film geht es um vier Jugendliche, die sich sprichwörtlich Arme und Beine ausreißen, um auf ein Kiss-Konzert zu kommen. Der Film spielt auch 1977, wo Kiss so auf dem absoluten High war. Ne? Es war einfach the shit gerade in Amerika, die Band. Und haben dann natürlich ganz, ganz viele Hürden zu überwinden, um am Ende dann auf das Konzert zu kommen. Und du hörst im Prinzip den ganzen Film über nur Musik von Kiss und wie diese vier richtig krassen Fans halt über Kiss reden. Und das hat mich so aufgehypt, so von wegen, also wenn die das hier so hypen, ich will das jetzt mal sehen. Ja, Kiss kannte ich vorher tatsächlich nur von einem Poster, was ich mal aus der Bravo hatte von 1996. Hab halt original gedacht, Achtung, das ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich. Ich habe gedacht, das wäre ein Wrestler von der WWF, weil ich nämlich so Actionfiguren hatte, die ähnlich angemalt waren und die Zunge auch rausgestreckt haben. Die
Legion of Doom.
Legion of Doom, exakt. Ja. Und dann dachte ich halt, das wäre Kiss, ne? Okay. Aber es gab ja auch mal einen Kiss-Wrestler, den God of Thunder oder wie sie ihn genannt haben. Der hatte so ein Gene Simmons Make-up, der war offiziell lizenziert, hat sich aber wirklich nicht lang gehalten, weil er halt nicht ankam bei den Leuten. Das war so ein Ding von wegen, übertreib doch mal.
Spannend.
Ja. Spannend. Ja, und dann am Ende sind sie auf dem Konzert und Kiss treten auf und hauen quasi ihre komplette Bühnenshow, die normal sich über den Abend verteilt, in einem Song, und zwar in Detroit Rock City, raus. Ich saß vor dem Fernseher, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ich dachte so, okay, man kann nicht nur geil Musik machen, man kann auch Bomben zünden und mega Aussehen dabei, Gitarren in die Luft jagen und alle, oh, ne? Und dann habe ich angefangen, mir nach und nach alle Kiss-Alben zuzulegen und the rest is history, you know? Weil dann fing ich auch nicht lange, nachdem ich das gesehen habe, tatsächlich in der ersten Kiss-Tribute-Band an. Und das mache ich bis heute ja noch. Also es hat mich musikalisch geprägt. Das hat auch dafür gesorgt, dass meine Acts, die ich gegründet habe, so geworden sind, wie sie geworden sind. Von wegen, ja, Musik machen kann jeder, aber wir müssen bis sie unterhalten dabei. Mhm. Getreu dem Motto, was den Beatles in Hamburg gesagt wurden, mach Schau.
So. Da, aus so dem Film kommt das quasi.
Ja, daher, da durch den Film kam ich zu Kiss. Wenn der nicht bei ProSieben damals nach TV Total gelaufen wäre, wer weiß, was aus mir geworden wäre.
Und das.
Ich jetzt vielleicht Anwalt oder so.
Und das lädt mich persönlich wieder zu meiner Stammrede ein für lineares Fernsehen.
Ja.
Ja, weil du wärst auf den Film nie gestoßen in der Streaming, im Streaming-Zeitalter.
Sofern er mir dort halt mal gezeigt worden wäre. Ne? Also ich hätte ihn bestimmt gefunden, weil ich suche ja dann auch immer mal nach Musikfilmen. Mhm, ja, aber den gibt's da gar nicht. Ja, also habe ich zumindest auch nicht gesehen. Aber wenn dem so gewesen wäre, dann. Ne?
Ja, also weil ich sage immer, ich bin auf so viele Filme und Dokus und sonst was gestoßen, einfach nur beim nächtlichen durchs Programm seppen und einfach dran hängen.
Auf Sudokus da.
Auf was?
Auf Sudokus da.
Auf Sudokus da?
Auf Sudokus.
Ach so, Sudoku, auf Sudokus. Ja.
Bernd, Trommel, damit du es verstehst.
Ja, ja, ich hab's geschnallt. Genau, ja, aber das ist, ich bin für lineares Fernsehen, durchseppen und dann landet man bei Dingen, die einen eigentlich nicht interessieren, aber man findet sie trotzdem gut. Bin dabei ganz tollen Sachen gelandet.
Kommen denn noch Filme beim linearen Fernsehen? Ich habe das jetzt auch schon bestimmt 10 Jahre nicht mehr konsumiert.
Ja, selbstverständlich kommen da Filme. Gestern lief zum Beispiel Spider-Man irgendwo, Spider-Man Homecoming.
Den kennt man ja schon.
Ja, das hat lineares Fernsehen so an sich, dass da Dinge laufen, die schon im Kino waren und so.
Ja, also ich möchte mein Streaming nicht mehr missen, aber auf der anderen Seite, wenn ich es nicht hätte und würde noch lineares Fernsehen nutzen, dann würde ich halt vielleicht auch weniger Fernsehen und noch mehr lesen. Was ich ja dieses Jahr schon viel tue, muss ich auch ganz kurz noch sagen, bin ich sehr stolz auf mich, dieses Jahr schon 8 Bücher gelesen. Das ist mehr als immer, glaube ich.
Ich gratuliere.
Danke.
Ja. Machen wir so, weiter mit dem nächsten Track.
Genau, hast du auch einen?
Ja, ich habe einen und zwar, eigentlich könnten wir die ganze Folge ja mit unserem guten Herrn John Williams füllen.
Definitiv. Ja,
John Williams ist, also wenn es eine Rangliste der Top-Soundtrack-Komponisten geben müsste, gäbe es unbestritten einen Platz 1 und das ist John Williams.
Exakt.
Danach irgendwann können wir streiten, aber,
dann,
aber
genau, über 2-3-4-5 können wir streiten, ja, weil da kommt auch für mich noch auf jeden Fall Danny Elfman, Jerry Goldsmith, dann der
Zimmerhans,
Alan Silvestri, der Zimmers Hans, ja.
James Horner, und den bringe ich jetzt nämlich, genau, mit ins Boot.
Yes.
James Horner.
Sprichwörtliche.
Eigentlich hätte ich jetzt nämlich aus einem meiner Lieblingsfilme aus Braveheart Musik geliefert, aber ich dachte, ich nehme mal was musikalisch noch bekannteres, nämlich die Hymn to the Sea aus Titanic.
Mitten reinspringen oder von vorne?
Spring rein.
Dann springen wir mal rein. Da ist man doch direkt wieder, ist man doch direkt wieder in Liverpool.
Ja, da riechst du schon,
riechst du schon mehr Luft.
Da riechst du Salzwasser. Ja. Und vor allem, und hier, da das ist das, was ich an Filmmusik und an komponierter Musik so geil finde. Man hört direkt wieder den Dudelsack, der ja wiederum eines der Lieblingsinstrumente von James Horner ist.
Wobei ich den jetzt hier eher als Fiddle identifiziert hätte.
Nee,
aber gut, ist ja auch.
Also möglicherweise auch beides.
Ja, beides aber, zusammen, ja. Was mich hier fasziniert hat, ist wieder der krasse Bassdruck unten, den du halt wahrscheinlich eine Mischung aus Synthesizern, ich will immer Synthesizers sagen, Synthesizern und einer wahrscheinlich beachtlichen Anzahl an Kontrabässen zustande kommt.
Vermutlich. Also da bist du der Profi, ich habe keine Ahnung, wie es zustande kommt, ich finde nur, es klingt geil.
Ja, das auf jeden Fall. Ja. Also der Titanic-Soundtrack von James Horner ist auch bombastisch einfach nur.
Ja. Insgesamt glaube ich auch.
In See stechen dann und dieser Track kommt, glaube der heißt doch auch irgendwie so, wir stechen in See, nur auf Englisch.
Ja, we stick in the sea.
We stitch in the sea.
Ja. Ich habe eine Idee, lieber Tobias.
Ja.
Ich habe ja zur Vorbereitung dieser Folge ja schon mal angefangen, eine Amazon Music Playlist zu machen mit Soundtrack. Mhm. Ja, ich habe es angefangen, ich habe das Ding öffentlich gestellt, also ihr könnt euch das gerne mal anhören. Da ist jetzt auch schon mittlerweile viel mehr drin, weil ich die auch einfach privat höre, habe auch ganz viel andere Soundtrack-Musik schon reingesteckt, aber da sind auch Tobis Tracks mit drin und dann können wir das Ganze gerne ein bisschen ergänzen und ihr könnt euch bei Amazon Music könnt ihr euch in die bunte Krütze Filmmusik oder so ähnlich heißt. Was habe ich gesagt, wie es heißt, Tobi?
Bunte Grütze Filmmusik.
Oder Filmmusik, ja. Bunte Grütze. Könnte auch andersrum sein. Moment, ich gucke kurz nach. Die Playlist heißt Bunte Grütze Filmmusik. Ja.
Dieselbe habe ich jetzt auch bei Apple Music gemacht. Ist dann halt die Frage, kann man die da öffentlich stellen? Muss ich mich mal damit auseinandersetzen. Aber man kann das auf jeden Fall für Spotify können wir das auch noch machen. Weil das doch die Plattform ist, die meisten Leute nutzen. Das können wir bei uns in den Podcast-Statistiken auch sehen, dass wir am häufigsten über Spotify gehört werden.
Donnerwetter.
Gell? Ja, also irgendwas noch zu James Horners Titanic-Soundtrack, außer dass er legendär ist?
Nö,
alles klar. Dann habe ich jetzt, ich gehe jetzt auch mal in die Score rein.
Ja.
Und zwar John Williams war jetzt das Stichwort. Mhm. Ne? Da ist natürlich auch eine unfassbare Bandbreite an Musik, die ich feiere und liebe und unglaublich gerne höre. Und was suchst du da aus? Und dann gab es so einen Titel, der mich ganz besonders berührt. Und zwar einer der weniger bekannten, aber aus Star Wars. Und zwar war das Episode 2. Das war der zweite Star Wars Film, den ich im Kino gesehen habe, Zeit meines Lebens. Bin ja ein großer Fan der Prequels. Jetzt eigentlich hauptsächlich wegen den superklassen Lichtschwertkämpfen. Episode 3 ist für mich nach wie vor einer der krassesten Filme überhaupt, der mich jedes Mal auch nach über 20 Jahren immer wieder zum Weinen bringt und mir die Gänsehaut und den Schauer über den Rücken laufen lässt.
Gib's zu, du aber bist auch Fan von Jar Jar Binks.
ich habe nichts gegen ihn, sagen wir mal so. Ja. Ich muss mich da jetzt nicht so drüber aufregen. Er hat seine Momente und hat halt natürlich in Deutschen auch den Vorteil, dass er den Synchronsprecher von Jim Carrey hat.
Den okay, gut, den magst du ja. Also ich finde Jar Jar Binks in Star Wars ist ungefähr genauso überflüssig wie Diana Troy in Star Trek.
Ja, oder Dr. Crusher. Einer von beiden ist immer überflüssig, gell?
Ja, wobei Crusher und Doktor brauchst du immer, aber Counselor ja, aber Troy.
In den Filmen, also, wenn du die Star Trek-Filme, die TNG-Filme zum Beispiel angehst, ja, dann ist es immer so, ah, ja, Dr. Crusher ist auch in dem Film.
Ja, gut, das ist richtig.
Aber macht sie was? Nee, nicht wirklich. Das war jetzt bei der PK Season 3 wesentlich besser gelöst.
Das ist richtig. Aber kommen wir zu deiner Musik zurück. Musik ist
genau, kommen wir zu meiner Musik zurück. Und zwar feiere ich die Prequels auch nicht zuletzt wegen der grandiosen Scores von Johnny Williams. Und zwar finde ich die besser, wesentlich besser noch gelungen als die von der Ursprungstrilogie. Ja, das sind, also da hat er sich wirklich Mühe gegeben. Bei der Nachfolgetrilogie hier 7, 8, 9, da ist irgendwie so nichts dabei, wo ich sage, das ist was, wo man sich dran erinnern könnte, was er da komponiert hat. Aber, und da sticht für mich halt besonders raus bei Episode 2. Die Love Story zwischen Padme und Anakin kann man ja sehen, wie man will. Ja, es ist, die Dialoge sind jetzt nicht so geil geschrieben, sag ich mal. Aber es ist von, wenn man so ein bisschen den Subtext halt erfasst, ist es doch relativ deep und auch schön, wie sich's entwickelt. Und genau dafür hat John Williams Across the Stars geschrieben. Ja, die Love Theme from Attack of the Clones. Und da hören wir mal kurz rein. Unglaublich schön und dramatisch.
Ja.
Ja. Da kommen auch dann noch diese, wenn dann die Bläser noch einsteigen, diesen wo du dann siehst, okay, jetzt wird's kriminell, jetzt dreht er am Rad, jetzt dreht er durch, jetzt greift er an, jetzt passiert das, jetzt passiert das. Also es ist sehr schön und sehr nuanciert auch komponiert.
Und das ist ja, finde ich, ist ja auch das Geile an der Filmmusik. Du hörst, also Filmmusik ist ja quasi die Fortsetzung aus klassischer Musik, als es noch keine Filme gab.
Genau.
Ja, klassische Musik wurde ja damals gemacht, um Geschichten zu erzählen, um Bilder im Kopf zu erzeugen, die du quasi per Video, Foto, Film noch gar nicht machen konntest. Dafür wurde ja klassische Musik erfunden. Dann kam die Filmmusik, dann war das Bild schon da und die Musik wurde drauf komponiert. So, und diese Musik, die ist natürlich zugeschnitten auf den Film. Wenn du aber die Musik hörst, ohne den Film zu kennen, ja, ist es trotzdem geil. Ja? Dann bildet dein Kopf voll, nämlich plötzlich wieder die Bilder, die ihr vielleicht gar nicht kennt, die aber von der Tendenz her schon in der Richtung gehen, weil du hörst ja die Dramatik, du hörst aber auch, dass es hier um Liebe, um Gefühl geht und es geht hier an der Stelle nicht einfach um Ramdadam und hier wird irgendeiner abgeknallt, sondern du hörst der Musik an, wo geht's tendenziell hin.
Genau, und ich finde, du hörst halt gerade auch bei diesem Stück, hörst du halt raus, wie schwierig diese Liebesbeziehung ist, weil er darf ja eigentlich sich gar nicht, er darf ja mit niemandem zusammen sein als Jedi. Das sind ja wie Mönche. Für alle, die es nicht kennen, also Anakin Skywalker ist ein Jedi zu dem damaligen Zeitpunkt.
Darf ich spoilern?
Er war noch Padawan.
Darf ich spoilern?
Padawan ist ein Schüler. Spoiler. Ja. Der Film ist 20 Jahre alt, also so langsam.
Ja, das sollte jeder mal gesehen haben. Anakin, das ist der später Darth Vader ist.
Und den kennt ja, glaube ich, wirklich jeder. Ja.
Und der ist wiederum der Vater vom Luke.
Und der verliebt sich in die Mutter vom Luke. Ja. Natalie Portman in den Originalfilmen. In den Prequel-Trilogie. Ach Gott, die Wörter von heute. Und ja, die verlieben sich und dürfen es eigentlich gar nicht.
Richtig.
Und das ist halt so dieser permanente Kampf, weil sie mag ihn halt auch gerne, aber denkt halt auch so, weiß ich nicht, Digga. Und dann irgendwann passiert es halt dann einfach und das geht dann in der Musik auch richtig. Also es kommt in der Musik alles, jede Nuance dieser Liebelei kommt am Ende zu tragen. Ja. Auch dieses dämliche Gespräch über Sand.
Ich hasse Sand, er ist einfach überall. Also gut, kann ich nur bestätigen.
Ist ja auch überall.
Sand
aber
ist das fürchterlichste Element, das wir auf Gottes weite Erde haben.
Ja, ich sag mal, also George Lucas ist jetzt nicht so der Dialogschreiber.
Hat er die geschrieben? Sind die von dem?
Ja.
Vielleicht ist er auch eher so der Bildermann.
Ja, das auf jeden Fall. Was hast du noch mitgebracht?
Bevor ich zu meinem nächsten Track komme, will ich aber gerade zum Thema John Williams nochmal andocken, weil ich mache dann gleich mit einem John Williams Track weiter. Mhm. Aber zwischen deinem John Williams und meinem John Williams will ich einfach nur mal ganz kurz aufzählen, damit jeder weiß, warum wir John Williams auf Platz 1 setzen würden. Weil der ist einfach in jedem fucking Mega-Kino-Hit, der jemals in die Kinos kam, ist er halt der Komponist.
Und er hat halt diese ikonischen Themen einfach geschrieben.
Den Raiders March aus Indiana Jones. Genau. Kennt jeder, ja. Jurassic Park. Ja, da hörst du die erste Posaune um die Ecke tröten, dann weißt du schon, da kommt der T-Rex angefressen.
Ja.
Ja? So, dann hast du Superman, ist von John Williams.
Die Fanfare, er war der Erste, der einem Superhelden eine Fanfare geschrieben hat, was sich ja bis heute durchzieht.
Ja.
Im Filmgenre.
Ja, ja. So, dann haben wir E.T. logischerweise. Ja, hat ja, auch,
wenn du immer am Mond vorbeifliegen siehst mit dem Fahrrad, sobald die Musik ertönt.
Richtig. Der weiße Hai.
Ja? Genau. Was einen Halbton alles ausmachen kann, ja. Auch Harry Potter?
Harry Potter. Ne? Harry Potter hat er gemacht und wissen viele nicht, Kevin allein zu Hause.
Kevin allein zu Hause, ja.
So, und das ist...
Und natürlich alles von Star Wars.
Klar.
Von den Filmen.
Logo. Ne? Alle Star Wars Dinge, da muss man einfach ins Gedächtnis rufen, Imperial March. Und was wir da noch so haben. Ja, also wirklich ganz, ganz, ganz viel und... Und jetzt kommt mein nächster Track, nämlich das Thema aus Schindlers Liste.
Ein wahnsinnig toller Film.
Oh ja.
Ja. Haben wir in der Schule geschaut damals.
Aus welchem Jahr ist der eigentlich?
War der nicht aus
Ende 90er wahrscheinlich.
Ende, oder? Mitte der 90er? Na, das finde ich raus. Erzähl doch mal was dazu.
Ja, also Schindlers Liste.
93.
93 schon?
93.
Ach, Donnerwetter. Okay. Da muss man aber auch sagen, jetzt mal unabhängig von Schindlers Liste, zwischen... Die 90er waren schon Hollywood-mäßig schon krass. Was da an Filmen rausgebrettert kam, das ist schon...
13 Hammer. Oscars gewonnen.
Ja.
Bei den 90ern war ja auch Spielberg so nochmal im letzten Aufbäumen.
Mhm, ne? Richtig, richtig.
Der hat uns ja, glaube ich, auch Apollo 13 noch gegeben.
Genau, die Geschichten.
Forrest Gump.
Ja. Genau.
Da gab schon einiges.
Ja, richtig, Forrest Gump. Da hatten wir Titanic ist aus den 90ern, Braveheart 90er. Also die
ist schon Jurassic Park.
Richtig, die Jurassic Park-Reihe fing da an. Das ist schon sehr krass. Also Schindlers Liste sollte ja jedem ein Begriff sein.
Forrest Gump haben wir wieder den Alan Silvestri, der die Musik dazu komponiert hat.
Mit Forrest
der
Gump,
Klaviermelodie.
Ja. Richtig, richtig. Also Schindlers Liste sollte ja jedem bekannt sein als Film. Das sollte man sich angucken mit Ben Kingsley unter anderem und
Liam Neeson, auch hier wieder.
Ja, genau, Liam Neeson. Ja. Und,
den wir uns ja dieses Jahr noch im Kino angucken wollen.
Richtig, in der
gerade der neue
Nackte Kanone.
Und gerade genau, der neue Trailer rausgekommen mit Pamela Anderson.
Richtig. Und was ich jetzt gehört habe, ich glaube 26 oder 27 soll rauskommen.
27, ich weiß, was du meinst.
Ja. Spaceballs.
Der neue. Spaceballs 2. Der hoffentlich auch heißt The Search for More Money.
Ja, ja.
Also
ja,
man hat ja schon länger. Und Rick Moranis kommt zurück und spielt Lord Helmchen. Und
genau.
Der hat ja jahrelang nichts gemacht, weil seine Frau, glaube ich, gestorben ist und er sich um die Kinder kümmern wollte, hat er sich vom Schauspieler dann zurückgezogen.
Okay.
Und Ghostbusters-Fans sind jetzt ziemlich beleidigt, weil er nicht für die neuen Ghostbusters-Filme zurückkam, sondern jetzt für Spaceballs zurückkam. Mir ist es egal, Hauptsache kommt wieder und macht.
Ja,
gut, aber Schindlers Liste.
Ja, gut, aber was soll man zu Schindlers Liste groß sagen? Dramatisches Thema, sehr gut umgesetzt, finde ich. Und die Musik passt halt
sehr grandios bewegend
da rein.
Und sehr bewegend, ich finde auch den Schluss genial.
Ja.
Ne, wenn dann alle Überlebenden an Oskar Schindlers, also die Original-Überlebenden des Holocaust, an Oskar Schindlers Grab stehen und ihm nochmal so eine letzte Ehre erweisen.
Ich bin gerade kurz irritiert von meinem Mobilophon.
Was schafft's?
Offensichtlich hat gerade irgendeine Hacking-Bubble hat offensichtlich gerade meine Daten bekommen.
Okay.
Und ich kriege gerade einen Anruf nach dem anderen mit privater Nummer, mit österreichischer Nummer, mit keine Ahnung woher.
Ja, das passiert ja jedem immer permanent. Bei mir war es jetzt länger nicht mehr der Fall.
Geht mir gerade ziemlich auf den Sack. Es blockt hier die ganze Zeit auf.
Alle Nummern blockieren einfach.
Ja. Es geht mir auf den Keks.
Ja, also Schindlers Liste auf jeden Fall Filmtipp zum unbedingt angucken.
Ja, sollte man
gesehen haben. Sollte eine absolute Pflichtlektüre sein. Ja,
richtig. Ja. Wichtig, also wenn du gerade das Ende ansprichst, das Bewegende mit den Originalüberlebenden.
Und deren Kinder, glaube ich.
Genau. Und in der Handlung, also in der eigentlichen Handlung vom Film, sagt der Kollege Oskar Schindler, als dann klar ist, dass die Amerikaner auf dem Weg sind, das Konzentrationslager zu befreien und so weiter und so fort, sagt er dann, er ist dann hier bei seinen jüdischen Menschen, die er gerettet hat in seiner Fabrik und so. Und er hat sich auch finanziell völligst überhoben und ist dann eigentlich auch pleite und sie drücken ihm quasi noch irgendwie Goldzähne in die Hand und sonst wie, dass er sich irgendwie über Wasser halten kann, wenn er abhaut, weil er sagt, er muss jetzt weg, weil die Amerikaner halten ihn natürlich für Nazi, weil er auch Parteimitglied war. Er musste ja Parteimitglied gewesen sein, um überhaupt heimlich irgendwie da seine Menschen retten zu können. Und ganz verzwickte Situation, ne? Also vom Menschen, der was Gutes tut in einer fürchterlich schwierigen Situation. Und dann werden die befreit und dann wäre er ja quasi wieder Feind. Ja?
Ja.
Also muss er dann halt flüchten. Ne? Ist aber gut ausgegangen.
Eine dramatische Figur, ne?
Ja, richtig.
Ja. Sehr, sehr cool. Also den habe ich auch Lust, echt mal wieder zu gucken.
Ja.
Muss man halt mögen, dass es schwarz-weiß ist. Das kann manchmal sehr anstrengend sein, wenn man es nicht gewohnt ist. Ne?
Ja, das war einer der ersten Filme, die mit Color Key gearbeitet haben.
Ja.
Weil nämlich das Mädchen im roten Kleid immer wieder auftaucht.
Genau, und das wird ja dann später bei Sin City zur Kunstform gemacht.
Genau, richtig.
Zum Beispiel Sin City oder auch hieß es The Shadow mit Samuel L. Jackson und Sin City 2 natürlich. Also gab es da mal eine ganze Reihe von Filmen, die so Schwarz-Weiß-Comic-Adaptionen gemacht haben, die dann aber die Farbe Rot geheilert haben. Ich habe auch mal so ein Video gemacht für Ace of Hearts damals noch. Wir hatten Bring Me to Life gespielt von Evanescence und dann hatte ich mit der damaligen Sängerin so einen Film gedreht, wo sie immer rot getragen hatte oder wir sie auch dann an eine Wand, wo Rosen waren, gestellt haben. Und ich habe das dann auch mit diesem Color Key gemacht, dass ich alles schwarz-weiß gemacht habe, nur das Rot gehighlightet habe. Und das war mit den billigen Mitteln, die ich damals hatte, voll schwer, aber es sah am Ende total gut aus.
Ja, klar.
Ich habe auch für die eine Szene, wo ich meine Gitarre drin habe, natürlich die rote genommen. Ja, war schon lässig.
Bricht natürlich super durch.
Ja. Ich habe jetzt wieder was.
Ja.
Sehe schon, die Folge wird lang. Ich habe jetzt wieder was, da ist wieder Soundtrack für mich.
Mhm.
Und zwar ein Film, der mich seit meiner frühesten Kindheit extrem geprägt hat. Das war so das Erste, woran ich mich erinnere, was ich jemals geschaut habe. Ursprünglich die Zeichentrickserie, die ja über sehr, sehr viele Jahre, ich glaube 7 Jahre lief die insgesamt, was damals, glaube ich, die längste animierte Serie ever war, bevor dann die Simpsons die Rekorde alle gebrochen haben. Mhm. Und ein Kinofilm, den auch eigentlich jeder gesehen hat, den ich wirklich erst Jahre später, ich habe zuerst den zweiten im Fernsehen gesehen dann als Kind und irgendwann kam dann auch der erste und dann war wieder alles gut. Und vor wenigen Jahren haben sie tatsächlich noch einen dritten und einen vierten Teil gemacht, auch mit den originalen Schauspielern und das hat mir alles sehr gut gefallen. Das ist einfach meine geballte Kindheit in einem Song. Ich glaube, mehr brauchen wir auch gar nicht, weil spätestens jetzt weiß da jeder Bescheid.
Ja, sowieso.
Ja, das war es einfach. Das war das absolute Nonplusultra, als ich klein war und ist es für mich bis heute ja teilweise auch noch. Ich habe es als Klingelton, endlich mal. Und also mindestens einmal pro Jahr schaue ich mir mindestens einen Film davon an. Gibt ja auch eine große Community, wo ich so viel Hintergrundinfos erfahren habe mittlerweile. Es gibt so viele Fans, die sich die Ausrüstung, die Kostüme, alles nachbauen, die sich die Autos, das Ecto 1 nachbauen und alles, ne? Also schon super, super faszinierend, das Ganze, was das alles so mit sich brachte.
Yeah.
Und es gibt jetzt auch, soll jetzt für Netflix wieder eine neue animierte Serie geben.
Okay.
Die sie gerade, wo sie gerade das Konzept vorgestellt haben bei irgendeiner Netflix-Messe.
Ja.
Und das war vor allem was auch, also wie gesagt, das Erste, woran ich mich erinnere, ich hatte auch die Actionfiguren alle von der Zeichentrickserie, da gab es ja dann auch nicht nur die Ghostbusters, sondern auch die Geister. Mhm. Und dann hatten sie für die Actionfigur-Reihe von der Firma Kenner, die auch übrigens die ersten Star-Wars-Figuren gemacht hat, haben sie eine, also so Figuren gehabt, die wie normale Menschen aussahen. Und wenn du die dann so, ähnlich wie Transformers, das hast du so, okay, die so umgebaut, yeah, und dann waren das so Monster. Und da gab es so eine Oma, die hieß Oma Malzahn oder Oma Langzahn. Mhm. Die hat dann, wenn du so umgebaut hast, so große Zähne. Und da gab es diesen einen Gag, den meine Eltern und ich gemacht haben. Wir waren im Urlaub irgendwo an der Ostsee, glaube ich. Und dann habe ich diese Figur bekommen, weil auch damals konnte ich schon nicht vorbeigehen an alle möglichen, wo dieses Ghostbusters-Logo drauf war. Das geht mir heute noch ähnlich. Und dann haben wir diese Oma da gekauft und haben wir dann, waren wir was essen und haben gesagt, komm, jetzt gehen wir mal, war damals noch, war die Zeit, gehen wir mal in die Telefonzelle und rufen daheim die Oma an. Und du sagst hier, du brauchst sie nicht mehr, du hast jetzt eine neue Oma. So erstmal ganz lustig, für die Oma hier natürlich grausam.
Ja, ja.
Ja, und dann haben wir das halt so durchgezogen und die war fix und fertig und dann habe ich das Ganze aufgelöst. Nein, das ist nur hier so eine Figur zum Spielen, war nur ein Spaß, ja. Und, aber das war dann immer so ein Gag halt, der immer wieder zur Sprache kam. Ich habe da noch irgendwo noch Fotos davon, ganz früh am Anfang der 90er.
Ja, herrlich.
Ja. Und dann, weiß ich noch, das Lied wollte ich halt gern haben, aber damals war das jetzt irgendwie noch nicht so, dass man da sagt, dann kaufen wir uns den Soundtrack irgendwo, sondern ich habe dann mit meinem Kinderkassettenrekorder den Abspann des ersten Films von der VHS-Kassette mit so einem Mikrofon dann aufgenommen, dass ich es auf Kassette hatte, mit den Geräuschen noch vom Film. Dann haben wir das in der Schule so Playback performt und alles. Ja, und ich habe zu irgendeinem Geburtstag, ich glaube zu meinem 28., 29. Geburtstag, habe ich ein Buch gefunden im Wohnzimmerschrank bei meinem Vater, das meine Mutter geschrieben hatte. Die ist ja 2010 verstorben. Also so ein Buch für kleine Kinder und die hatte das wie so, waren wie so Briefe, also als hätte ich so eine Schatztruhe mit Briefen gefunden, die sie für mich geschrieben hat, als ich so gerade so auf die Welt kam und meine ersten Jahre. Und irgendwann stand dann drin, dass ich total gerne Fernsehen gucke und meine Lieblingssendungen sind die Ghostbusters, war das erste, was da stand, und die Turtles.
Ach, ja.
Ja, deswegen, also die Ghostbusters waren einfach für mich schon immer da und ich glaube, es gibt keinen Film, den ich öfters gesehen habe. Ja, ziemlich nah dran ist wahrscheinlich Werner Beinhardt und Zurück in die Zukunft und die Blues Brothers, aber ich glaube, so viel, wie ich Ghostbusters geguckt habe, kann man das nicht nachholen in einer Lebzeit. Teilweise dreimal am Tag den Film geschaut früher.
Das ist bei mir Indiana Jones Teil 3.
Da kam ich erst wesentlich später dazu.
Also Indiana Jones Teil 3, den habe ich in- und auswendig gekonnt. Also wenn der Film läuft, kann ich den auswendig mitreden.
Ja.
Also ich bin in Filmzitaten meistens nicht so gut, aber schon bei Indiana Jones, da bin ich in- und auswendig.
Gerade jetzt hier letztens, da komme ich später noch dazu. Blues Brothers mit dem Semling zweimal innerhalb von einer Woche geschaut und alles immer wieder mitsprechen können. Und man freut sich vorher schon, weil man weiß, was als nächstes kommt. Das können ja viele nicht nachvollziehen.
Ja, klar. Ja,
Jessica ist zum Beispiel so jemand, die guckt einen Film einmal und dann ist gut.
Mhm.
Und die guckt das dann, also da muss wirklich schon viel passieren. So Harry Potter geht mal, aber auch Ghostbusters geht bei ihr zum Glück auch. Aber wenn sie weiß, was passiert, ist das halt langweilig für sie und dann muss sie sich beschäftigen. Und für mich ist das ein absolutes Highlight, wenn ich das so kultig finde und dann passiert was, was ich schon kenne und ich kann vorher schon sagen, was passiert und kann sagen, was die sagen und dann finde ich es immer wieder
richtig,
lustig.
Richtig, richtig, richtig. Auf jeden Fall. Ja. Ja, Klassiker. Wo du gerade bei deinem, ich nenne es mal, einer, oder du hattest jetzt deine beiden Lifetime-Movies mal mit durchgetackert.
Ja, der zweite kommt noch, den habe ich nur gerade mal angetitelt.
Richtig?
Ja. So. Also das sind eigentlich alles Lifetime-Movies, deswegen habe ich diese Dinger dann in die Top 5 gepackt.
Dann schiebe ich jetzt nach Mickey.
Ah ja, aber nicht Mickey Mouse.
Nicht Maus, sondern Mickey.
Conti.
Ganz genau.
Aus dem Film
Rocky
3 mit Sylvester Stallone und Mr. T und Hulk Hogan.
Genau. Rocky. Ja, Rocky ist eine sensationelle Filmreihe.
Absolut, ja.
Mit mittlerweile die offiziellen Teile sind Stücker 6.
Und 2.
Genau, und zweimal Creed hinten dran. Dreimal Creed hinten dran.
Aber einmal ohne, der letzte ist ohne Rocky.
Genau, richtig.
Und als wäre dann nie existiert, ne?
Genau, ja.
Er wird, glaube ich, noch einmal im dritten Creed irgendwie erwähnt, aber wird noch mal kurz
benannt. Den dritten Creed habe ich nicht gesehen, weil Rocky nicht dabei ist.
Ja, genau. Ja. Richtig. Aber die Rocky-Filme, einfach der Hammer, die sind, finde ich, total unterschätzt.
Ja.
Teilweise, weil sie einfach so als Boxer- und Prügelfilme abgetan sind. Aber dabei ist die Reihe, wenn man sie als Ganzes betrachtet, und auch teilweise in sich die Einzelfilme, die Entwicklung von dem Charakter Rocky Balboa, vom einfachen, ich sag mal, kleinen Kriminellen auf der Straße, der für einen Mafiosi Geld eintreibt, weil er einfach keine anderen Jobs kriegt, der nebenher ein bisschen boxt in dreckigen Absteigen und so weiter, der dann plötzlich
ist auch nicht so helle in der Kapelle, deswegen kann er ja auch nicht so viel machen.
Genau, das spielte auch hervorragend. Ja. Ja. Ist für viele, auch für viele, die Rocky-Filme mögen, geht diese Szene an ihnen vorbei. Kennst du die Boeing-Szene?
Hilf mir kurz, ich
hab's lange nicht mehr geguckt. Die Boeing-Szene im ersten Teil in Rocky 1. Rocky datet Adrian und dann sind sie in der Eishalle. Und Adrian will unbedingt Eis laufen und Rocky läuft mit Adrian, Rocky mit normalen Schuhen, Adrian auf Schlittschuhen. Und sie tampelt da total trampelig auf dem Eis rum. Und Rocky erzählt ihr, dass ihm ja immer der kleine Finger auskugelt. Und dann erzählt und dann drückt er immer am kleinen Finger rum und sagt dann jedes Mal so, guck hier, Boeing. Boing. Total doof. Ja.
Doof. Aber trotzdem geht's zu Herzen.
Ja, richtig.
Ne? Ich habe diese Reihe auch relativ spät kennengelernt, aber ich wollte sie unbedingt mal schauen, weil man so viel davon gehört hat und das halt alles so kultig ist. Und das war teilweise schon eine Qual, durch diese Filme durchzukommen, weil im Prinzip die ganze Zeit nichts passiert, bis er mal trainiert und in den Ring steigt. Mhm. Aber im Nachgang, das war dann so nachhaltig einfach, weil du dann, auch wenn es mich in dem Moment gelangweilt hat, wollte ich unbedingt wissen, was passiert jetzt mit den Characters. Ja. Und dadurch, dass du den ganzen Film nicht im Boxring verbringst, sondern eigentlich mit den Figuren halt deren Alltag lebst, sag ich mal, hat das dazu geführt, dass ich am Ende diese Boxkämpfe so richtig fiebernd und panisch da davor gesessen hat, weil ich wollte, dass er gewinnt.
Mhm.
Ja?
Ja,
vor allem, also diese Boxszenen haben mich dann völlig fertig gemacht, weil das davor nicht so, ich will nicht sagen, gelangweilt hat, aber es war halt so dieses, man kennt dann die Figuren wirklich gut. Also du hast das Gefühl, du kennst die persönlich.
Das ist das.
Und dann kämpft er und dann ist das so episch.
Das ist das, Tobi, was du vorhin gemeint hast, mit je nachdem, mit was für einer Erwartung man in die Filme reingeht.
Ja. Ja.
Man guckt Rocky und erwartet.
Ich könnte mir das so vorstellen, außer halt Boxen.
Ne? Genau, man erwartet halt einen Boxerfilm mit Training und Prügeln und fertig. So. Aber das ist halt viel, viel, viel mehr. Ja. Es läuft ja auch offiziell als Genre unter Boxer-Drama.
Drama,
ja. Es ist ein Drama. Es ist kein Actionfilm, es ist ein Drama. Und es geht halt am Anfang um den total verblödeten Rocky, Pleite, Tralala und sonst was. Mit seiner auch etwas nicht ganz so hellen Freundin Adrian und dann ihrem abgeranzten
Bruder Pauly.
Ja, und alles in diesem dreckigen Philadelphia, in diesen Assi-Straßenzügen von der Stadt, was man auch, finde ich, in der Musik gerade super hört.
Ja,
ja. Ja, und
ich war
ja
schon mal dort, bin die Treppe zum Museum hochgelaufen, wie er in den Filmen auch immer, und habe dann oben abgepostet, gibt es ein uraltes Video, vielleicht kann man das irgendwo auf Instagram mal hauen, wenn ich es finde. Die Statue steht nicht mehr oben, sondern steht jetzt unten an der Seite, aber auch die habe ich besucht. Ja.
Die war mittlerweile mal ganz weg.
Ja,
jetzt steht sie wieder an der Seite und es gibt jedes Jahr gibt es den Rocky Day in Philadelphia. Genau. Immer noch.
Da siehst du, was dieser Film doch Ikonisches mit sich geführt hat.
Richtig.
Und in Rocky 3 wurde die Statue ja enthüllt, die früher ja auch wirklich da oben beim Museum stand. Da oben sind jetzt noch seine Schuhabdrücke von seinen Chucks.
Genau, richtig.
Aber
apropos, das könnte ich als Foto jetzt mal auch einstellen. Aus Rocky 3. Lässt sich hier auf.
Hast du ein Rocky-Tattoo?
Ja, ich habe hier habe ich, hier siehst du ihn?
Ah, ja.
Der Rocky, wie er oben auf der Treppe steht und hier auf Englisch. Es geht nicht darum, wie hart du zuschlagen kannst, sondern bla bla bla.
Wie viel du einstecken kannst
und immer weitermachst. Ja, also auch diese.
Ja, das ist nämlich auch großartig. Bei den Filmen geht es halt auch darum, genau das, was da eigentlich steht auf deinem Arm. Ja? Ja. Es ist vollkommen egal, ob du es schaffst oder nicht. Es geht einfach nur darum, dass du es machst und echt wirklich so lang ziehst, bis es nicht mehr geht.
Ja.
It ain't over till it's over ist ja auch so ein Spruch aus der Filmreihe. Ne? Es ist nicht vorbei, bevor es vorbei ist. Und so lang hast du die Möglichkeit, was zu reißen.
Genau so ist es.
Ja, und er hat nicht jeden Kampf gewonnen.
Richtig.
In den Filmen.
Und das finde ich ist in dem Film auch gut gemacht. Ja. Er ist halt, klar, er gewinnt irgendwann, er ist dann auch irgendwann Weltmeister, aber dann hat er ja
Dann hat Pauli hat dann irgendeinem Finanzberater den Zugriff aufs Konto gewährt und dann ist die ganze Kohle weg, dann müssen sie die Villa verkaufen, dann müssen sie zurück nach Philadelphia ziehen, in die alte Wohnung, ins alte Haus und so. Dann der Konflikt im fünften Teil mit seinem Sohn, oder? Dann irgendwann. Ja, also.
Ja, also dieser Pauli, das ist auch, also quasi sein Schwager, ist auch so eine Figur, die könntest du rund um die Uhr nur prügeln, aber er bleibt immer mit ihm befreundet, auch wenn Richtig. Er noch so eine Scheiße immer wieder baut. Ja, ja.
Genau, ja.
Krass, dann das Stück, was wir vorhin gehört haben, ja. Wir kommen schon wieder ins Labern,
Richtig.
Ist ja aus Rocky 3, wenn eine ganz wichtige Person verstirbt.
Genau, sein Trainer, der Mickey Goldmill, verstirbt dann ziemlich am Anfang vom Film noch. Mhm. Gegen Clubber Lang, genau. Und später wird dann sein früherer Gegner, Apollo Creed, wird dann zu seinem Trainer.
Ja. Und neuem besten Kumpel.
Richtig, genau. Ja. Ja, also sehr sehenswert. Guckt es euch an. Man muss allerdings sagen, die ersten Teile sind aus den 70ern.
Ja.
Man muss es mögen.
Und viel Sitzfleisch mitbringen.
Ja. Ja gut, so lang sind sie nicht. Von der Dauer geht's. Ja,
ich finde, es zieht sich das unglaublich. Ist richtig. Also ja. Gerade wenn du so gar keinen Bezug dazu hast. Ja. Ich meine, mein Bezug war jetzt, ich wollte es unbedingt sehen und dadurch habe ich es lieben gelernt. Aber wenn du jetzt einfach nur anmachst und denkst so, okay, nee, boring, komm, tschö. Gerade zu der heutigen Zeit, ne?
Es ist halt eine andere Art, Filme zu machen noch aus der Zeit, ne? Ja. Also du hast nicht den Drang gehabt, wie heute irgendwie eine 30-Jahres-Story in 90 Minuten Film runterzupressen. Und du hast dir einfach die Zeit genommen und hast gedacht, okay, ich erzähle jetzt, dass der Kerl blöd ist und dass er kein Geld hat und dann lasse ich ihn noch 10 Minuten trainieren, lasse ihn noch 5 Minuten seinen Kampf boxen und dann ist rum.
Ja, aus der Zeit wird man heute wahrscheinlich eine mehrstaffelige Serie machen.
Ja, ja.
Weil da hat man mehr Geduld dazu, als Filme zu gucken.
Richtig, genau.
Ja, aber Balboa, Stallone, das ist für mich, sind die verschmolzen, die Characters.
Stallone
hat... Hat selber geschrieben und Regie geführt und hat auch Oscars dafür bekommen.
Richtig. Er hat ganz klar auch gesagt, er war damals, also Stallone war beim Schreiben von Rocky 1. Er hat das Drehbuch geschrieben und wollte es an Studios verkaufen und er hätte es ein paar Mal verkauft haben können. Hat er aber nicht gemacht, weil die Studios wollten irgendwen als Rocky Balboa besetzen. Ja. Er hatte aber die Bedingung, er will selber Rocky Balboa spielen.
So, das war sein erstes Ding, glaube ich, vorher der Pornos gespielt hat.
Richtig, genau, so Kleingeld-Soft-Pornos, ja.
Die Italian Stallion, da kommt da, glaube ich, auch der Name her.
Genau.
Und sein Hund, aber Rockys Hund war sein eigener Hund, Butkus.
Genau, ne? Butkus, richtig, war der Privathund, der im Film mitgenutzt wird.
Ja, genau. Ja. Gut, dann von den 70ern in die 80ern, und das ist jetzt auch ein Film, der mich persönlich extrem geprägt hat, und er startet mit diesem Song. Und spätestens da sieht man die zwei Herren mit dunkler Sonnenbrille, schwarzen Hüten und schwarzen Anzügen, wie sie sich erst anstarren und dann in die Arme fallen. Und das ist die größte Liebesbekundung, die diese zwei Brüder in den kommenden 90 Minuten von sich geben. Und zwar handelt es sich um die Blues Brothers. Ja, das Dan Aykroyd, John Belushi als Jake und Albert Blues. Jake wird aus dem Gefängnis freigelassen und Albert holt ihn ab und dann besuchen sie die Pinguin-Tante, sprich die Nonne, die sie im Waisenhaus großgezogen hat. Und die sagt, die Kirche will das Waisenhaus verkaufen. Sie brauchen dringend $5,000, um dem Finanzamt die Grundsteuer zu bezahlen. Sonst wird's geschlossen. Und die wollen dann das wieder diebisch irgendwie zustande bringen. Gehen dann aber zur Kirche und läutern, sagen, hey, wir haben doch mal so eine Band gehabt. Mit denen könnten wir doch einfach spielen und das Geld auftreiben. Und dann beginnt eine illustre Reise, durch ganz viele, wie sollst du sagen, Missgeschicke, die dann dafür sorgen, dass ganz viel passiert. Also, dass die Polizei ruckzuck wieder hinter ihnen her ist und dann, also es ist einer der großartigsten Autofilme überhaupt, sag ich mal, was so Verfolgungsjagden angeht, hielt auch eine Zeit lang mal den Rekord für die meisten zerstörten Autos in einem Film und ist einfach unfassbar, was da alles so für absurdes Zeug passiert und die zwei so komplett regungslos das einfach hinnehmen. Das ist die eigentliche Komik dahinter. Ja, und auch ganz, ganz viel großartige Musik, großartige Künstler, die mitspielen, unter anderem James Brown, Aretha Franklin, Ray Charles, Chaka Khan hat eine kurze Gastauftritt, John Lee Hooker. Ja, einfach großartig. Auch ganz am Ende im Gefängnis ist der Gitarrist von den Eagles zu sehen, Joe Walsh. Ist der erste Gefängnisinsasse, der auf den Tisch springt zum Tanzen. Ja, und Steven Spielberg hat eine Gastrolle.
Echt?
Er ist am Ende, er ist der Finanzbeamter und auch, obwohl ich weiß, dass er es ist, erkenne ich ihn nie, wenn ich ihn sehe.
Okay.
Weil er halt 1980 noch sehr, sehr jung war.
Okay.
Und so überhaupt kein Meter aussieht, wie man ihn kennt.
Ja, okay. Ja. Noch ohne Bart also, wahrscheinlich dann.
Ja, so ein leichter Uli-Bar hat er, glaube ich.
Okay.
Ne? Aber es war auch unter anderem hier von der legendären Sketch-Comedy-Show Saturday Night Live, wo John Belushi und Dan Aykroyd ja zur Erstbesetzung auch gehörten, wo später auch Bill Murray mitgemacht hat. Mhm. Chevy Chase war mit dabei bei der Erstbesetzung. Okay. Das war diese Sketch-Comedy für die Not Ready for Primetime Players. Und okay. Die Blues Brothers waren quasi der erste Act aus SNL, der einen Film bekommen hat. Mhm. Ne? Wayne's World hatte zum Beispiel auch seinen Ursprung bei Saturday Night Live. Okay. Unter anderem. Ne? Also da kamen ganz, ganz viele Filme aus Saturday Night Live zustande von irgendwelchen Sketch-Characters, die halt eben beliebt waren. Blues Brothers waren die ersten. Ach, und der Film ist in Amerika auch ziemlich gefloppt, ne? Okay. Weil damals auch das Ganze mit dem Schwarz-Weiß noch ein bisschen schwieriger war.
Mhm.
Ja? Ganz viele Kinobetreiber, die gesagt haben so, oh, das ist so ein Film mit so schwarzer Musik, da spielen voll viele Schwarze mit, den wollen wir hier nicht spielen, weil wir nicht wollen, dass Schwarze hier in unser Kino kommen zum Beispiel.
Ach ja.
Ne? Das sind halt letzten Endes zwei Weiße, die schwarze Musik feiern und halt den Künstlern, den Originalkünstlern eine Plattform bieten, da ihre Kunst zu zelebrieren.
Krass. Das ist spannend.
Und ich kam darauf, das ist nämlich so interessant, weil das hat wirklich komplett meine musikalische Karriere, glaube ich, in Gang gesetzt. Ich kam darauf, als ich 1998 den allerersten Abi-Scherz bei uns an der Schule erlebt habe und die Abi-Band des Jahrgangs, die haben da eine Blues Brothers Show abgezogen, auch richtig mit Gebläse und geile Band und alles. Ich war so begeistert von der Mucke, die die da gespielt haben. Dachte so, das hat mich so richtig, so, das hat mich bewegt. Ich konnte gar nicht stillstehen. Ich war so fasziniert. Ich habe sowas noch nie gehört. Und das hat dann ganz, ganz viel bei mir in Gang gesetzt. Ein Klassenkamerad konnte dann sagen, ach, das war Blues Brothers. Da kenne ich, das ist so ein Film. Habe ich mal gesehen und da hat mir das Gameboy-Spiel dazu geliehen. Und von dem Gameboy-Spiel habe ich dann die Musik wieder auf Kassette aufgenommen, ach, damit ich es wenigstens so hören konnte. Und ja, dann habe ich irgendwann den Film gefunden. Da war ich mit meinen Eltern im Urlaub und im Kaufhaus in der Media-Abteilung stand die VHS-Kassette The Blues Brothers und ich guck drauf und ich traute meinen Augen nicht, weil mein Lieblings-Ghostbuster Dan Aykroyd einer der Blues Brothers ist. Ja, dann habe ich den Film angefangen zu suchten und sofort meinen Kumpel angerufen, hier, ich habe da einen Film, den musst du unbedingt sehen, die Musik ist so toll, der Film ist so geil und dann hat er den Film gesehen und war auch total begeistert und dann haben wir halt angefangen, hier Blues Brothers Playback-Show auf die Beine zu stellen. Mhm. Hatte einen ersten Auftritt bei meiner Mutter auf dem 40. Er war Jake, ich war Elwood. Und dann später ging es dann darum, dass wir auch auf dem Gemeindefest spielen, auf dem Schulfest spielen, dann hier beim Globus, beim Kinderfest auftreten. Also wir sind ja überall aufgetreten. Mhm. Und ja, haben das ein paar Jahre gemacht. Haben uns eine ganze Band dann auch aus Klassenkameraden hinten zusammengestellt hier. Unter anderem der Semmling, mit dem ich heute noch Musik mache, war unser Trompeter. Ja, und so auch der Merlin von Olme war Gitarrist und Bassist auch gewesen bei mehreren Terminen. Ja. Das war schon, war schon eine geile Zeit und das war halt immer omnipräsent. Ich liebe die Musik bis heute, habe mich dann auch nicht nur so über die Blues Brothers hinaus auch viel mit den Originalkünstlern befasst und was die so noch gemacht haben. Mhm. Auch die Band von denen war ja grandios, ich will da jetzt gar nicht zu tief ins Detail gehen. Und jetzt, all die Jahre später, ist es so, dass ich tatsächlich Sänger einer Blues Brothers Tribute Band geworden bin. Ja. Und jetzt nicht den Elwood mehr spiele, den ich eigentlich Zeit meines Lebens immer gespielt habe, sondern jetzt halt den Jake eben darbiete, zwecks meiner Sangesfähigkeiten. Bei der Band habe ich auch 2016 mal den Elwood gespielt, da habe ich alle Lieder auf Mundharmonika noch gelernt, weil Elwood halt weniger singt und mehr Mundharmonika spielt. War auch ein sehr, sehr geiler Abend. Die Band kenne ich schon seit 15 Jahren und so lange wollten wir jetzt schon mal zusammenkommen, aber es hat terminlich nie gepasst. Und jetzt passt's, jetzt geht's ab. Ja. Dann habe ich auch einen Veranstaltungstipp nachher.
Schön, schön, schön.
Ja. Ja, so viel zu Blues Brothers. Ja. Könnte ich eine ganze Folge drüber machen
wahrscheinlich. Jo, klar, sicher. Ja, dann, wir sind ja in der Zeit auch schon wieder eine Ecke fortgeschritten. Dann geben wir jetzt ein bisschen Gas.
Yes.
Du hast noch zwei und ich habe noch zwei, ne?
Ja.
Gut. Dann machen wir jetzt weiter mit einem Film auch aus den 70ern. Frühe 70er, wenn ich mich nicht irre. Könnten auch späte 60er sein. Once Upon a Time in the West. noch mal ein Stückchen reinspringst.
Ja.
Der grandiose Ennio Morricone.
Ja,
spiel mir das Lied vom
jedes,
Tod.
Jedes Orchester. Das war das Once Upon a Time, war ja eine komplette Reihe, die auch Tarantino jetzt ein bisschen fortgeführt hat mit Once Upon a Time in Hollywood. Ne? Aber okay. Legendär, die Italo-Western-Reihe mit Ennio Morricones Soundtracks.
Ja, ja.
Ne? Auf Deutsch spielen wir das Lied vom Tod.
Genau, richtig. Gibt's sehr viele geile Tracks von Ennio Morricone. Den finde ich halt so mega ikonisch, weil kommt in Filmmusik nicht ganz so häufig vor, dass dann eine Stimme das Ganze ergänzt. Ja. Kommt nicht ganz oft vor und deswegen habe ich das jetzt mal für die Abwechslung ein bisschen mit reingeholt. Und einfach eine Ikone.
Aber wo kommt es noch vor? Ich wüsste sofort einer, wo es noch vorkommt.
Was mit so einer Stimme?
Ja, also auf jeden Fall Soundtrack. Ist halt eine Serie ursprünglich gewesen, bevor es zu Filme wurde.
Sag an.
Star Trek.
Ach so, ja gut, ja. Ja, klar.
Klingt gut. So ein bisschen wie Anneliese Rothenberger auf Ecstasy, das Ganze.
Ist aber, du redest ja jetzt von der alten Serie und das ist halt nicht so ganz mein Ding.
Echt, ne?
Nee.
Okay.
Nee, die hier.
Ah, ich finde es schon kultig. Also Ennio Morricone, die Stimme in der Filmmusik. Der hat ja ganz, ganz viele Western gemacht, ganz legendär. Auch dieses mit der Mundharmonika. So.
Genau.
Und du hörst irgendwas und du kannst sofort sagen, okay, das ist Morricone.
Richtig, richtig.
Ne? Der hat so einen ganz eigenen Stil damit reingebracht, der auch unglaublich gut zur Kulisse gepasst hat.
Definitiv. Diese ganzen Italo-Western in Spanien gedreht und in Amerika spielend von der Handlung. Sehr geil. Sehr geil. Und auch da, bei solchen Filmen, ähnlich wie bei Rocky, andere Zeit, andere Generationen, du brauchst ewig, hier spielen wir das Lied vom Tod, geht glaube ich 3 Stunden oder so.
Der Film, ja.
Und die ersten 15 Minuten, ich glaube, vielleicht sind es auch nur 12, passiert exakt nichts.
Nichts.
Da sitzen Typen an einem Bahnhof rum und warten auf einen Zug, um dann eben den Mann mit der Harmonika eigentlich umzubringen. Und in den ersten 12 Minuten passiert einfach nichts. Du hörst im Hintergrund, hörst du die ganze Zeit diese Windmühle. Ja, krass, du siehst einen Wassertropfen und der Kerl, wie er unter dem Tropfen Wasser steht und mit dem Hut das Wasser aufhängt. Eine Fliege,
gehört gerade
die
mein
den
Soundeffekt.
Kerl nervt.
Mein Soundeffekt gerade gehört?
Nee.
Ach. Das geht nicht immer.
Krass.
Faszinierend, dass man sowas machen kann.
Ich sehe gerade, der macht das mit dem Mund.
Schnippe mir mit dem Finger an die Wange und mach dann mit dem Mund so ein Geräusch.
Kann ich nicht.
Macht so Urp irgendwie.
Nö. Dafür nicht mehr. Bei mir kommt da irgendwas anderes.
Also, wenn wir das jetzt gesehen hätten.
Ja, sah das schön albern aus. Wen guckt euch, um zu wissen, wie 70er Jahre Filme funktionieren? Guckt euch, die gibt's bei YouTube. Nur den Anfang von Spiel mir das Lied vom Tod an. Nur den Anfang.
12 Minuten für den Anfang hat ja heute meistens schon keiner.
Richtig. Ja, gut, wenn der Film nur 90 Minuten geht, was will, da kannst du die 12 Minuten nicht mit einem Anfang verplempern.
Ja.
Genau, also das war mein nächster Track. Tobi, du bist dran.
Yes, dann ich habe noch einen, weil auch sehr, sehr prägend mein ganzes Leben immer Star Trek war. Jetzt auch von der Originalserie angefangen über Captain Picard bei Next Generation. Einfach alles von Star Trek. Fand nicht immer alles unbedingt toll, aber die Grundidee ist halt geil. Und mein absoluter Lieblings-Star Trek-Film von den Captain Picard-Filmen, auch hier schwer zu picken, aber First Contact, also der erste Kontakt von, ich glaube, 1996, der hat einfach eine tolle Mischung aus Action, Drama und Philosophie. Ja? Wird immer wieder Gänsehaut bekommen, wenn Picard in seinem Zimmer die Schiffchen zertrümmert und sagt, hier wird jetzt eine Linie gezogen. Ja. Du erinnerst dich, guckst euch an, ich will es jetzt nicht erzählen. Und zu diesem Film hat Jerry Goldsmith einen wundervollen, mega tollen Soundtrack hinzugefügt, beigesteuert, der ja auch die ursprünglichen Star Trek Filme schon größtenteils gemacht hat und auch das Next Generation Thema beschrieben hat, aber für den ersten Film, das wurde später nur für Next Generation genutzt. Ja, hier ist Jerry Goldsmith mit First Contact.
Thank you.
komme ich sofort wieder ins Träumen, wenn ich das höre. Auch so gigantisch orchestriert das Ganze. Ja. Macht einfach Spaß.
Sehr schön.
Ja, definitive Empfehlung. Was hältst du eigentlich von Der Aufstand, was der Nachfolgefilm war?
Der Aufstand, handlungsmäßig gut.
Ja, ne?
Es ist eine tolle Story. Ja, vor allen Dingen auch halt, ja, spielt halt auf dem Planet. Ja, hauptsächlich und nicht wie viele andere hauptsächlich im All und so weiter, sondern spielt auf dem Planeten und so weiter mit ist die Nummer mit der Forschungsstation auf dem Planeten, ne?
Ja.
Wo dann,
wie viele Menschen sind nötig, Admiral, das aus Recht, Unrecht?
Genau, richtig. Ja, also das ist ja die Roddenberry-Story, will ich mal sagen, mit Gleichberechtigung. Roddenberry war schon Vogue, bevor es das Wort Vogue überhaupt gab.
Das ist richtig, ja. Gene Roddenberry, muss man dazu sagen, für alle, die es nicht wissen, er ist der Erfinder von Star Trek.
Ja. Genau, also quasi in 70ern schon, ne? Logischerweise.
60er.
Ja.
Genau. Ich glaube, 1966 ging die erste Folge Star Trek über den Äther.
Ja. Und was ich faszinierend finde, Roddenberry hat auch ganz oft beim Casting mitgewirkt, um zu gucken, welche Darsteller dürfen jetzt welche Rollen spielen. Und viele von diesen Star Trek-Charakteren, die in den Filmen mitgespielt haben und auch in der Serie, sind jetzt aktuell, die letzten Jahre und aktuell jetzt bei der Trump-Thematik ganz kontra Regierung. Ja, weil sie sagen hier, Leute, wir spielen zwar, haben zwar immer nur Rollen gespielt, aber das, was wir da gespielt haben, ist auch das, was wir denken. Und und wir haben hier einen
voran der George Takei, ne, Mr. Sulu.
Ja, richtig. Also die kämpfen da für Recht und Ordnung quasi. Ja, das ist krass, wie die sich mit dem Geist des Gene Roddenberry da vereint haben. Das finde ich super.
Jetzt klingelt bei dir auch noch das Telefon.
Das ist richtig. Wo liegt's?
Musst du da jetzt rangehen?
Eigentlich nicht. Ich weiß nicht mal, wo es liegt.
Auch so ein Telefon mit 8 Klingeltönen gleichzeitig. Ne?
Ja, das stimmt. Lass klingeln.
Ja, Trump war ja jetzt aktuell durch seine Mods-Geburtstagsparty wieder.
Ja, die ist herrlich gefloppt. Ach, ich hab's in der Hosentasche.
Ja, da kannst du lang so.
Das ist richtig. Nee, da rufe ich gleich zurück.
Ja, dann drück dir mal weg, genau.
Wie krieg ich das denn so? Krieg ich das so weg?
Es waren auf jeden Fall mehr Demonstranten in sämtlichen Städten als Gäste auf seiner Party waren.
Ja.
Und es war so keine Stimmung, dass die Reifen durch bisschen die Panzer hat quietschen hören, gell?
Das ist richtig.
Das ist aber ein hartnäckiger Anrufer, den du da hast.
Ja, das ist jetzt im Hintergrund. Das ist, ja, also der gehört zu meinem Veranstaltungstipp, der gleich kommt.
Ah, sehr gut. So,
jetzt habe ich aber noch einen letzten Track.
Genau.
Ja, jetzt schwingen wir uns von Star Trek wieder in die Sterne. To the Stars. Jetzt spring mal irgendwo Richtung Minute 2 da irgendwo. Genau, aus dem Film.
Schöne Achtel-Arpeggios.
Ja, aus dem Film Dragonheart von Randy Edelman. Komponiert.
Er meint auch, er wäre im Edelmann aus dem Arsch gekommen.
Das ist richtig, ja. Dragonheart ist auch einer dieser Filme, wo ich finde, unterschätzt, ist ein bisschen untergegangen.
Ich kenne ihn gar nicht.
Kennst du gar nicht?
Ich kenne ihn gar nicht.
Mit Dennis Quaid als Ritter und dem Drachen Draco.
Nope.
Ne? Nee, gar nicht? Gibt's auch 2-3 Teile von, die anderen sind alle Schrott, aber der erste ist echt gut. Und Draco wird im Deutschen synchronisiert von Mario Adorf.
Ah ja.
Ja, genau. Und es geht quasi um den letzten verbliebenen Drachen, den es noch gibt, und den Drachentöter, der dann von Dennis Quaid gespielt wird. Und die befreunden sich dann aber, und am Ende stirbt Draco dann aber doch. Und das ist die Musik dazu, weil die Legende ja sagt, dass ein jeder Drache, der verstirbt, zu einem Stern am Himmel wird.
Und das ist die Musik dazu, To the Stars, wenn dann aus dem Leib des toten Drachen dann die, sich die Energie bündelt und als Stern hoch in den Himmel wandelt, zum Sternbild Draco, das es tatsächlich wirklich gibt.
Das hört sich gut an. Ja. Das, also das wäre sowas, wo ich auch sage, das würde ich mir jetzt mal ansehen.
Ja. Der geht auch keine 3 Stunden.
Das ist gut. Ja. So 20 Minuten wäre klasse.
Nein, nicht ganz. Wenn du dir die letzte 20 Minuten anguckst, dann hast du einen 20-Minuten-Film.
Okay, und das reicht ja wahrscheinlich dann auch. Nee. Der Rest von der Handlung kann man irgendwo nachlesen.
Man muss ihn schon ganz gucken. Aber es ist ein guter Film.
Sehr gut, sehr schöner Soundtrack. Ja, ja, dann war es das mit unseren Soundtracks.
Richtig.
Die wir jetzt ausgewählt haben. Wir sind auch schon dermaßen über die Zeit, dass ich jetzt tatsächlich den Opa und den Flachwitz skippen würde.
Mach das.
Heben wir uns fürs nächste Mal auf.
Ja. Ne?
Haben auch länger was vom Opa.
Richtig.
Und wird jetzt nochmal in die Veranstaltungstipps reingehen.
Jawohl, ja.
Mach dich bereit. Deine Veranstaltung ist im Oktober, ne? Im August fange ich jetzt an.
Im August, fang du an.
Ja. Veranstaltungstipps. Kultur, Party und mehr aus der Region.
Aus welcher Region?
Aus deiner, du Nachtkap.
Ach so. Bad Soden am Taunus hat aktuell die Reihe der Sommerkonzerte gestartet, die im Kurpark in der Konzertmuschel stattfinden. Und dort könnt ihr am 28.06. die Band Back to Disco erleben, The Tribute to Nile Rodgers and Chic. Das heißt, alle Hits von Komponist, Gitarrist Nile Rodgers und Produzent natürlich, die unter anderem reichen von Le Freak, Good Times, We Are Family, Dance, 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 Everybody Dance, Get Lucky mit Daft Punk hat er gemacht, Let's Dance mit David Bowie, dann unter anderem auch Material Girl und Like a Virgin mit Madonna und auch einige Titel von Diana Ross, Upside Down zum Beispiel und Lost in Music, Sister Sledge, We Are Family. Alles dabei, Back to Disco ab 20 Uhr im Kurpark Bad Soden am Taunus und am 5.7.
Stopp! Bad Soden am Taunus.
Das ist richtig.
Wenn man da bei euch auf der Veranstaltung ist, ne? Am Kurpark, links die Straße hoch. Da gibt's oben gibt's einen guten Asiaten, könnt ihr hingehen.
Ah ja, wir gehen immer am Marktplatz zu dem Vietnamesen, der ist auch unschlagbar.
Okay, aber oben der Asiate, kennst du den?
Noch nicht, war immer nur beim Vietnamesen.
Ja, wie heißt er denn? Hier, wie diese Kampfdings, Mai Thai.
Achso, ja, das wäre Cocktail.
Ja, nee, aber nee, ja, schreibt sich anders. Schreibt sich so wie Mai Zeil, nur halt mit Thai hinten dran.
Aber sehr gut zu wissen, weil sowas, da rennst du bei mir immer auf die Türen ein. Ja, also 5.7. Altenstadt an der Waldnaab. Das scheint wohl an der tschechischen Grenze zu sein, habe ich mir jetzt sagen lassen. Dort findet ein Konzert der Blue Onions statt. Und zwar nicht irgendeins, sondern das erste Konzert mit mir am Gesang.
Huhu.
Ja. Soweit. Soweit, so gut.
Bin ich?
Dann könnt ihr am, ja, der Rest würde ich dann kurz, am 25.7. Indian Summer in Karben. Ansonsten am 26.7. dann die Blue Onions in Hanau bei der Musikernacht im Kurpark Wilhelmsbad. Auch wieder Blues Brothers Show.
Sehr schön.
Auf der Hanau Musikernacht am 26.7.
Florian. Ja, wenn ihr mal Blues Brothers macht, dann komme ich mal als Mini The Moocher dazu.
Ja, mach mal. Ja.
Den kriege ich hin.
Ja.
Genau. So, mein Veranstaltungstipp ist schon, ich habe ja in der letzten Folge, habe ich ja hier die Juni-Termine schon kundgetan. Jetzt kommt ein August-Termin dazu und zwar am 23. August sind wir in Echzell. Wer den Ort nicht kennt, das ist ein Ort in der Nähe von Wölfersheim. Und zwar macht dort das Hinterhoftheater die Line-Dance-Gruppe des Hinterhoftheaters, macht dort ihre Backyard-Country-Veranstaltung mit Live-Musik mit der Country-Band Monterey und dort wird Line-Dance getanzt und das Hinterhoftheater macht eine Country- und Western-Show. Dazu kommt der Steak-Rocker aus Laubach mit einem Wild-West-Catering. Es gibt ein Whisky-Tasting und das Ganze ist auf dem Firmengelände von Alles aus Holz in Echzell und die haben dort einen Saloon stehen. Einen richtig coolen alten Saloon.
Und wann ist das?
Am 23.08.
Ah, da kann ich nicht.
Samstag, der 23.08. Es hätte mich stark gewundert, Tobi, wenn du auf den Samstag gekonnt hättest.
Ja, nee, da hab ich eine Show in Higer.
In Higer?
Higer.
In Higer Burbach.
Nicht Burbach, sondern nur Higer.
Nur in Higer.
Ja.
Weißt du eigentlich,
aber komm.
Achtung, unnützes Randwissen zum Thema Higer. Kennst du noch die Hilo-Leitern?
Nein.
Nee, das sind, gab es früher Werbung. Hilo. Gab es auch hier mit Achtung, Inuit muss man ja mittlerweile sein.
Dieses rot-weiße Logo.
Richtig, roter
ja, so Punkt
mit weißem Schriftzug Hilo drauf. So, diese Leitern kommen aus Haiger. Und die Firma, die dahinter steht, von der Herstellung heißt Loh. Die gehören zur Loh-Gruppe. Deswegen Haiger, Loh, Hilo. Oh, ja, so ähnlich wie Haribo.
So wieder was aufgelöst, ne?
Ja.
Ich habe öfters mal Shows in Haiger da im Rahmen hier mit der Zusammenarbeit mit Andersland. Mhm. Hier auch Grütze gehen raus an Olli und Merlin.
Also wieder die Grütze, die rausgeht.
Und da war ich jetzt auch letztens wieder und auch als Polizist damals. Ich lade ja aktuell wieder bei Instagram die Videos hoch, wo wir letztes Jahr in der Türkei als Polizisten waren. Und die haben uns ursprünglich, die uns da gebucht haben, in Haiger gesehen. Mhm. Und an dem Abend, wo wir da in Haiger waren, wollte ich so im Spaß eine Oma mit der Handschelle am Einkaufswagen festmachen. Mhm. Und ich lieb ja den Dialekt von denen. Dann sagt die so zu mir, bist du dann verrückt, dick riecht und nimm ihn runter. Und ich hab mich so weggeömmelt darüber.
Ja, herrlich.
Manchmal, wenn ich da in der Gegend irgendwo spiele und trinke nochmal einen Kaffee, bevor es losgeht, sitze ich da und höre den Einheimischen einfach nur beim Reden zu und freue mich des Todes, dass die so reden, wie sie reden. Ist schon seit der Berufsschule bei mir geplant, mit Freunden mal eine Stadtführung durch Herborn, eine Mundart-Stadtführung durch Herborn zu machen.
Mhm.
Das wollten wir auch einmal angehen und dann hieß es dann aber, die Frau, die das macht, die ist jetzt in Rente gegangen, der Pfarrer wird es übernehmen, der muss aber erst üben, deswegen geht es jetzt nicht. Da wären wir alle dreimal wieder zusammen gewesen von der Berufsschule.
Herrlich.
Jetzt habe ich gestern mich mit einem von der Berufsschule auch wieder getroffen und habe gesagt, wir werden das jetzt auch nochmal angehen, dass wir es endgültig mal angehen halt. Ne? Weil das ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her, der Pfarrer müsste es jetzt gekonnt haben. Schön. Ach komm, ich mach noch schnell einen Flachwitz.
Na, dann mach.
Der Flachwitz, die Kategorie, die sich selbst erklärt.
Wann gehen U-Boote unter? Am Tag der offenen Tür.
Ja, war mal wieder nicht so gut, ne?
Geht so.
Okay, dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören bei dieser sehr langen Folge. Das ist, glaube ich, nicht die längste, aber eine der längeren auf jeden Fall.
Wie lange haben wir den gemacht?
Und Wir haben jetzt auf der Uhr bei mir 1:21.
Ach du Alarm.
Ja, also fast 1,5 Stunden Grütze vom Feinsten.
Na denn.
Das kann man dann über die 2 Wochen bis zur nächsten Folge dann einfach durchaus auf öfters mal hören.
Könnt ihr euch auf 3 Folgen aufteilen, wenn ihr das wollt.
Genau, zum Beispiel, das geht. Ja, lieber Flo, ich wünsche dir alles Gute.
Gleichfalls.
Liebe Grütze in die Heimat.
Jo.
Und tschö.
Tschö.
Bunte Grütze. Der halbwegs witzige Podcast mit Niveau, Tiefgang und Vanillesoße. Von und mit Tobi und Flo.